Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hey, hey und einen guten Mittwoch. Jan Böhmermann spielt gern mit seinen Rollen als Satiriker, Entertainer oder auch als Journalist. Er selbst verortet sich im Bereich der Kunst, steht aber aktuell in der Kritik, vor einigen Jahren den Quellenschutz verletzt zu haben. Und Ende April, da bezieht sich Böhmermann auf seine Arbeit mit Quellen, macht sozusagen einen Witz in seiner Sendung.
Was ist der Grund Ihres Anrufs? Können Sie was dazu beitragen, was derzeit mit Til Schweiger passiert? Haben Sie Insider-Informationen aus dem Springer Verlag? Sie sind jetzt in einer Fernseh-Live-Sendung. Sie könnten, ohne juristische Konsequenzen befürchten zu müssen, einfach auspacken.
Ja, und mehr über die Hintergründe, die Rollen von Jan Böhmermann und wie seine Redaktion arbeitet, das besprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Ist Böhmermann jetzt Satiriker oder Journalist? Denn es geht um das Ibiza-Video, das zu einem der größten Politikskandale in Österreich geführt hat. Julian Hessenthaler, der das Video heimlich aufgenommen hat, ist damit unter anderem zur Redaktion des ZDF-Magazin Royals gegangen, sprach mit Böhmermann vertraulich, aber trotzdem steht er jetzt in der Kritik. Vor allem geht es dabei um die Frage des Quellenschutzes. Gilt die auch für ein Satire-Magazin, fragen wir Arno Frank. Er ist Kulturjournalist. Hallo und herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
Also vielleicht nochmal der Reihe nach. Bitte ergänzen oder auch vervollständigen Sie. Welches Problem hat Jan Böhmermann aktuell? Was ist da los?
Er wollte das Material, das ihm angeboten wurde von Hessenthaler, nicht haben, dieses Filmmaterial. Er hat es abgelehnt und das ist sein gutes Recht. Hat allerdings dann in der Sendung oder bei Preisverleihung, jedenfalls in der Öffentlichkeit, Andeutungen darüber gemacht, dass es da etwas im Busch wäre über die FPÖ und über die Zustände in Österreich. Und das waren Andeutungen, die von den Betroffenen und Eingeweihten so gedeutet werden konnten, dass da was kommen würde. Und damit hat er den Informanten in Hessenthaler potenziell in Gefahr gebracht. Darüber hat nun das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv berichtet und daraufhin Post vom Anwalt von Böhmermann bekommen. Und der hat dann darauf hingewiesen, dass er nie eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet habe und sich offenbar an den Informantenschutz nicht gebunden fühlt.
Dann vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Welche Rolle spielt denn der Quellenschutz im Journalismus?
Der Quellenschutz ist eine der Säulen der Pressefreiheit. Ist in Artikel 5 des Pressekodex festgelegt. Und man muss vielleicht dazu sagen, Josef Joffe von der Zeit hat mal in einem anderen Zusammenhang eher abfällig gesagt, Journalisten recherchieren nicht, die bekommen irgendwas auf den Schreibtisch gelegt. Und da ist auch was dran. Ohne Whistleblower, so zwielichtig die auch sein mögen, kommen manche Sachen einfach nicht ans Licht. Aber das ans Licht bringen ist eben essentiell für eine freie Presse. Wenn ich als Informantin niemandem mehr trauen kann, dann informiere ich eben niemanden mehr. Und das ist, glaube ich, auch in niemandes Interesse.
Das heißt, Jan Böhmermann, der bewegt sich ja doch zwischen der Rolle des Satirikers und Journalisten, sagt aber von sich selbst, er ist keiner. Sie haben gerade auch gesagt, über seinen Medienanwalt hat er sich jetzt mal Korrektiv gemeldet und gesagt, dass er im Fall des Ibiza-Videos keine Vertraulichkeit zugesagt hat. Gelten also für ihn diese journalistischen Standards nicht?
Ja, ich glaube, der sieht das so und vermutlich hat er recht. Tatsächlich ist er kein Journalist. Und Journalismus ist ja bekanntlich kein geschützter Beruf. Jeder kann sich Journalist nennen oder er kann mal Journalist und mal Spaßvogel und mal Eiskunstläufer sein. Also gerade so, wie es ihm behagt. Auch arbeitet Böhmermann nicht journalistisch. Er ist Teil einer Redaktion oder er steht einer Redaktion vor, die das aber tut, unter der Leitung der großartigen Hanna Herbst. Das sind Grimme-Preisträger. Nicht zu Unrecht. Also der hat eine Redaktion hinter sich, die sich große Mühe gibt, Dinge zu recherchieren und da sehr journalistisch arbeitet und sich auch einen Ruf verdient hat. Das sind also hervorragende Rechercheure im eigenen Haus beim ZDF-Magazin Royal, denen er damit sozusagen in den Rücken fällt. Das wäre eine interne Sache. Ihm selbst nutzt es, nehme ich an, sonst würde er Andeutungen und Anspielungen nicht machen und damit den Eindruck erwecken, er sei hervorragend informiert. Das ist er dann auch, nur eben auf Kosten des Informanten oder der Informantin und auch auf Kosten des Anspruchs, das ZDF-Magazin Royal journalistisch saubere Enthüllungsarbeit zu leisten. Er sieht sich offenbar nur als Anchorman, als Spaßmacher, als Comedian, als Gesicht dieser Truppe. Und mehr möchte er offenbar auch nicht sein.
Das heißt, er sieht sich auch im Zweifel losgelöst von der Redaktion, weil die Frage ist ja auch ein bisschen, wie brisant das für die Redaktion ist, die sich ja, das haben Sie auch gerade schon gesagt, in den vergangenen Jahren neu aufgestellt hat. Es geht ja im Journalismus auch um ethische Maßstäbe und das heißt, dahingegen distanziert er sich dann vom Quellenschutz.
Ja, also er nimmt sich die Freiheit des Narren heraus, sich darüber hinwegzusetzen. Er ist dann das, was man so eine Rolling Cannon nennt. Man kann ihn da schwer unter Kontrolle halten und er sagt eben das, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ich kann natürlich jetzt in ihn nicht reingucken oder so und das, da möchte ich mich auch überhaupt nicht anheischig machen, das zu versuchen. Aber von der anderen Seite betrachtet ist es eben auch keine gute Satire. Es ist auch nicht lustig. Sie haben eingangs diesen Einspieler gebracht mit seiner Andeutung und mit dem, ne, wir können hier ganz unter Vertrauen reden und so. Und das sind alles so Sachen, die man erst im Nachhinein versteht. Also entweder Wissenseingeweihte, dann Schrecken auf einmal 12 Leute auf und manchen fällt das Herz in die Hose, aber sonst kapiert überhaupt niemand, dass das jetzt hier überhaupt so ein Witz gewesen sein soll. Das ist dann eher so ein Insider-Gag und der verweist auf Böhmermann als auf einen, der ganz gewitzt ist und der hervorragend informiert ist, aber erstmal nichts verrät und das kann nach hinten losgehen und wie wir gerade schon gesehen haben, das ist nicht gut für eine so wichtige Sache wie den Quellenschutz.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch noch meine Frage, wie gut tut denn dem investigativen Journalismus generell die Satire? Also wie sinnvoll kann diese Kombination sein?
Also sie kann sehr sinnvoll sein. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, Satire und investigativer Journalismus ist so eine Art Amour-Fou, eine wilde Geschichte. Eine Ehe sollte es vielleicht nicht sein. Die Idee beim ZDF-Magazin Royal oder dessen Vorbildern aus den USA, also Stephen Colbert oder John Oliver, ist es ja, den soliden Sockel ernsthafter Recherche auf unterhaltsame Weise zu präsentieren. Und in den vergangenen Jahren führte das dazu, dass dieser Modus, also ernstes, komödiantisch zu verpacken, einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt durchaus entsprochen hat und als solide, zuverlässige und seriöse Nachrichtenquelle wahrgenommen wurde. Anders als jetzt, sagen wir mal, tendenziöse offizielle Nachrichtensendungen. So sind die Zeiten. Dazu kommt eben auch, dass die Aufklärung, wir denken in Frankreich an Le Canard Enchaîné oder die Titanic, die seinerzeit Skandale und Mauscheleien bei der WM-Vergabe auch publik gemacht hat, mit satirischen Mitteln. Das kann also schon sinnvoll sein, diese Kombination. Wenn hinter den lustigen Kulissen die ernsthaften Regeln eingehalten werden, weil es sonst einfach liederlich wird und verspielt, worum es eigentlich geht, nämlich Vertrauen.
Und das Fundament der Pressefreiheit ist der Quellenschutz. Jan Böhmermann steht in der Kritik, vor einigen Jahren den Quellenschutz verletzt zu haben. Und über die Hintergründe sprach ich mit Kulturjournalist Arno Frank. Vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
KI, also künstliche Intelligenz, ist auch im Kino nichts wirklich Neues. Schon 2016 wurde der Trailer für den amerikanischen Science-Fiction-Film Das Morgan Project komplett von KI generiert. Es gibt Kurzfilme, die ausschließlich durch KI erzeugt werden und in San Francisco gibt's sogar ein KI-Filmfestival. Diese Technologie, die entwickelt sich so rasant, dass selbst einige Ingenieure beim Film erstaunt vor der eigenen Schöpfung stehen. Die Branche ist sich also einig, KI wird die Filmindustrie in den nächsten Jahren komplett umwälzen. Ja, und wie das Filmstudio Babelsberg mit KI arbeitet, das weiß Christian Berndt. Der hat sich unter Filmwissenschaftlern in den Studios umgesehen.
Hier habe ich mal eine Beta-Version von einem Skybox-Generator auch gemacht. Auf dem Bildschirm sieht man eine Winterlandschaft. Wir sind im Creative Exchange Studio der Filmuniversität Babelsberg. Björn Stockleben, Professor für Produktion neuer Medien, führt am Rechner Bilder vor, die als Hintergrund für Filmproduktionen genutzt werden können. Generiert wurden sie von KI, künstlicher Intelligenz.
Wenn man das so sieht, funktioniert das ganz ordentlich. Man sieht dann manchmal, dass es Tannen gibt, die zwei Spitzen haben. Oder da sind mal vier Tannenzapfen übereinander gestapelt.
Die KI-generierte Landschaft hat kleine Fehler. Aber es gibt auch ein KI-Kontrollprogramm, das trainiert ist, solche Makel zu erkennen. Die KI lernt schnell und sie ist aus der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Das geht los mit der Ideenentwicklung für Drehbücher. 2016 entstand mit dem Kurzfilm Sunspring der erste Film nach einem komplett von KI verfasstem Drehbuch.
Genauso mit Sprachen. Es gibt jetzt einige Dokumentationen, Andy Warhol-Dokumentation, wo Andy Warhols Stimme für diese Dokumentation generiert wird.
Sagt die Professorin für bildorientierte Medientechnologien an der Filmuniversität Babelsberg, Lena Giesecke. KI kommt zum Einsatz bei Hintergrundpanoramen im Film und für Storyboards, also szenischen Darstellungen von Drehbüchern. Und KI spielt auch eine wichtige Rolle bei der bildnerischen Bearbeitung von Schauspielern im Film.
Aging ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache.
Das bedeutet, das Aussehen von Filmcharakteren je nach Alter der Filmfigur zu verändern. In Martin Scorseses The Irishman von 2019 spielten Al Pacino und Robert De Niro die gleichen Filmfiguren parallel als alte und als junge Männer. Die Gesichter der Schauspieler wurden mit KI bearbeitet, allerdings passte im fertigen Film das junge Aussehen kaum zu den Bewegungen der älteren Darsteller. Schauspielerinnen mit KI zu kopieren und dann das bildnerische Duplikat für eine gesamte Filmhandlung zu nutzen, ist machbar, allerdings eher im Actionfilm.
Tatsächlich ist das wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Man müsste es eher bei einem Drama versuchen, wo es wirklich um nuancierteren menschlichen Ausdruck geht.
Zwar gibt es digital veränderte Darsteller in Filmen schon lange. Mit dem Motion-Capture-Verfahren werden dabei Körperbewegungen und mittels 3D-Masken die Gesichter gescannt, um so die Mimik zu kopieren. Jetzt genügt mit den sogenannten Deepfake-Algorithmen ein Foto als Vorlage. Die Frage steht mittlerweile im Raum, wann der erste komplett KI-generierte Blockbuster entsteht. KI-Kurzfilme gibt es bereits.
Ich glaube, da wird ganz viel Umbruch in der Filmbranche passieren und es fallen sicher auch Jobs weg. Und das ist tragisch. Aber in der Summe als Filmschaffende sehe ich das eher als noch ein weiteres Werkzeug für künstlerischen Ausdruck.
Gerade welche kreativen Fähigkeiten KI entwickelt, ist es, so der Film- und Medienwissenschaftler Jörg von Brinken, was sie vielleicht mehr noch als das technologische Potenzial dem Menschen unheimlich macht.
Es geht um das Bewusstsein, das sozusagen eine Revolution erfährt, das im positiven oder auch im negativen Sinne einen Schock erlebt, was künstliche Intelligenz gerade auch im künstlerischen Bereich zu leisten vermag.
Auch beim Medienunternehmen Volucap auf dem Studiogelände Babelsberg ist KI im Einsatz, so Geschäftsführer Sven Bliedung von der Heide.
Durch diese Verfahren ist man jetzt das erste Mal in der Lage, überhaupt Menschen wirklich fotorealistisch detailgetreu als Duplikat in Filmen darzustellen, ohne dass der Zuschauer es wirklich wahrnimmt. Und das ist natürlich eine riesen Revolution in der Filmindustrie, weil es ergibt viel mehr Freiheit in der Produktion.
Volucap hat ein KI-gestütztes Verfahren entwickelt, mit dem Darsteller als Avatare für Videospiele und als virtuelle Statisten im Film besonders wirklichkeitsnah dupliziert werden können. KI lernt in atemberaubendem Tempo dazu.
Seit ein paar Monaten erst ist man in der Lage, durch Texteingaben bewegte Bilder zu erzeugen und nicht nur Bilder. Und bei Video wird das jetzt kommen. Und sobald man das einmal gelöst hat, ist es egal, ob der Film dann im Fernsehen, im Kino oder welche Dauer er hat.
In vielleicht einem Jahr, meint Bliedung von der Heide, wird man bereits mit Eingabe von Stichwörtern ins Handy einen Kurzfilm erzeugen können. Und bald danach wird es KI auch möglich sein, ein persönliches Filmprogramm für zu Hause in Echtzeit zu generieren.
Man kann sich so vorstellen, man kommt nach Hause, hat einen stressigen Tag gehabt, man macht irgendeinen Bildschirm an, will unterhalten werden und ich brauche halt kein Programm auswählen, weil das System weiß, was ich irgendwie für einen Tag hatte, ob ich irgendwie Entspannung suche oder Action und es wird automatisch eine Geschichte geschrieben und die Bilder dazu erzeugt. Also in 3 Jahren werden wir auf jeden Fall zu Hause schon Kurzfilme auf diese Weise generieren können.
Eines der häufigsten Worte, das man in Babelsberg hört, ist noch nicht. Die KI-Technik entwickelt sich schneller, als die KI-Expertinnen selbst erwartet haben. Wohin diese Entwicklung führt, kann niemand absehen, aber sie wird, so heißt es übereinstimmend, gravierende Folgen für den Film haben.
Christian Berndt über virtuelle Drehorte, wie das Filmstudio Babelsberg mit KI arbeitet. Rambazamba ist ein Film über Inklusion. Er begleitet SchauspielerInnen, die geistig und körperlich beeinträchtigt sind und wie sie zusammen mit nichtbehinderten SchauspielerInnen Theater machen. Angelehnt ist der Titel des Films vom gleichnamigen Theater Rambazamba in Berlin. Gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Und was vielleicht auch noch das Besondere an dem Film ist, dass die SchauspielerInnen selbst sich filmen. Die haben so kleine Digicams in die Hand bekommen und zeigen so auch ihre Sicht zum Beispiel auf die Proben, aber halten auch filmisch ihr Leben fest. Morgen startet Rambazamba in den deutschen Kinos und zu Gast habe ich Filmemacher Sobo Svobodnik und Jufam, eine der Protagonistinnen des Films und Schauspielerin am Theater Rambazamba. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo, dass wir da sein dürfen.
Ich fange mit Ihnen an, Herr Svobodnik. Was war Ihr Impuls, einen Film über SchauspielerInnen des Rambazambas zu drehen? Also wie kamen Sie zum Theater?
Ja, also ich kenne das Rambazamba-Theater seit 20 Jahren als Zuschauer und war jedes Mal sehr angetan bei den Vorstellungen, vor allem von den SchauspielerInnen. Diese wahnsinnige Präsenz auf der Bühne, dieser Gestaltungswille und dachte, wow, das ist eine ganz andere Art von Theater, wie ich sie normalerweise kenne. Und das habe ich so 20 Jahre immer wieder Produktion angeguckt. Und als dann 2019 das 30-jährige Jubiläum des Theaters vor der Tür stand, also 2020, 2019 haben wir uns dann zusammengesetzt, Jakob Höhne, der Intendant, Steffen Zünkel, der damalige Dramaturg, und haben gesagt, wir müssen eine längere filmische Erzählung machen. Mhm. Und dann wollten wir gleich loslegen und dann kam Corona. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, hat sich alles verschoben und dann haben wir tatsächlich erst im Frühjahr 2021 damit begonnen und ein halbes Jahr lang dann den Probenprozess von Frühjahr bis zur Premiere, also von der ersten Leseprobe des Stücks Golem bis zur Premiere dann begleitet.
Und weil Sie gerade gesagt haben, die Energie, das Theater des Rambazambas unterscheidet sich so sehr von anderen Theatern, die Sie kennen. Können Sie das noch ein bisschen mehr veranschaulichen? Also inwiefern ist dort die Arbeit anders?
Ja, die Arbeit ist tatsächlich anders. Was sich vor allem auszeichnet und prägt durch ein ganz großes Vertrauen, durch eine ganz große Empathie der MitspielerInnen untereinander, aber auch des Theaterpersonals, herrscht einfach eine ganz andere Atmosphäre und eine Atmosphäre, die der Kreativität gut tut, glaube ich. Und das kann man auch meines Erachtens an den Inszenierungen ablesen. Und diese Vielfältigkeit, diese Diversität der SpielerInnen, die ganz unterschiedlich sind, das bringen sie sozusagen in die Rollen, sie spielen ja Rollen auch, in die Rollen mit ein. Und das ist eigentlich das ganz Großartige. Das ist eine andere Art von Darstellung, andere Art von Ausdruck, der aber nichts mit therapeutischer Einrichtung zu tun hat, sondern es ist ein hochprofessionelles Theater. Also das muss man wirklich sagen. Und ein hochprofessionelles Theater, genauso wie das deutsche Theater ist. Also sie müssen sich da nicht verstecken. Und das ist aber eine andere Art, innere Vorgänge auszudrücken, Theatervorgänge zu spielen, zu performen, zu tanzen. Und das ist wirklich das Einmalige, wie ich finde. Und das findet man ganz, ganz selten.
Da würde ich gerne ja, auch Sie fragen wollen, Frau Pham, wie sind Sie eigentlich Schauspielerin geworden? Sie arbeiten ja schon seit 10 Jahren auch am Rambazamba. Was war da Ihre Motivation?
In der Abschlussstufe gab es, oder halt Oberstufe und Abschlussstufe, gab es halt Praktikas. In dem vorletzten Praktika hatte ich halt 2 Wochen erstmal da Praktikum gemacht und dann wollten die mich nochmal haben für 4 Wochen und dann halt ab dem Abschluss musste ich mich entscheiden, was ich halt machen will, werden will, und ich kam halt aufs Schauspiel.
Also es waren verschiedene Praktikas, die Sie da durchlaufen haben, auch in verschiedenen inhaltlichen Bereichen, und die Schauspielerei war dann das, was Ihnen am meisten zugesagt hat.
Genau, also es gab halt, wo ich halt die Praktikas gemacht habe, mit Behinderungen und auch ohne Behinderungen. Mhm. Und es gab auch Praktikas, die auch ein halbes Jahr gingen.
Mhm. Dann kommen wir mal zurück zum Film. Der wird ja auch durch die Porträtierten, das habe ich anfangs schon gesagt, selbst beeinflusst. Frau Form, auch Sie haben sich selbst gefilmt. Hat Ihnen das Spaß gemacht und was haben Sie da von sich gezeigt?
Also es hat mir sehr Spaß gemacht und unser Chef Jakob Höhne hat uns ja halt die Kamera halt oder halt unsere Regieassistentin, also beide, haben uns halt die Kameraanleitung halt gezeigt, wie es halt geht. Und Step by Step habe ich halt selber halt ausprobiert und halt gemacht. Man hat auch gemerkt, nach drei Filmen, Bildern hat es mir unendlich Spaß gemacht, dass ich halt immer wieder machen wollte und sehr gerne auch im Film mitmachen wollte.
Das heißt konkret, Frau Farm, was hat der Regisseur zu Ihnen gesagt? Was für Bilder wollte er haben?
Er wollte halt, wie wir Schauspieler im Alltag so halt machen, also oder halt Alltags- und privaten, sag ich jetzt mal Gemeinschaften. Ich hatte wie zum Beispiel, das wurde halt leider in dem Film nicht gezeigt, Inspiration von einem Leiter, der halt sehr viel mit Schauspielübung macht. Also der hat auch im Berliner Ensemble halt gespielt und der ist auch bei uns in der Werkstatt und macht halt mit uns halt Impro-Sachen. Und die Impro-Sachen, die er halt mit uns gemacht hat, habe ich halt gefilmt.
Mhm. Und dann natürlich auch direkt die Frage an Sie, Herr Sobotnik. Warum war es Ihnen denn wichtig, dass die SchauspielerInnen sich selbst filmen? Also teilweise gibt es ja auch sehr persönliche Einblicke, die sie da in ihr Leben gewähren. Man sieht sie in ihren Wohnungen. Sie zeigen ihre Bücher, Interessen. Hier mal ein Ausschnitt von einem der Schauspieler.
Hier, von oben bis unten Bücher. Ich bin nämlich eine Leseratte. Ja, muss man wissen. Ganz verschiedene Bücher. Und hier eine Riesensammlung. Wechswissenbücher. Eine Riesensammlung, wirklich. Ich sammle Dionysi auch. Natürlich, einzeln natürlich.
Sie zeigen damit ja auch die, ja, das private Leben der SchauspielerInnen. Warum war Ihnen das wichtig?
Ja, ich denke, in vielen Dokumentationen und Reportagen über Inklusion und über Menschen mit Behinderung wird öfters oder fast immer über sie erzählt. Also eine Draufsicht von außen. Und ich finde, wenn man Partizipation und Inklusion wirklich ernst nimmt, dann kann man nicht ausschließlich über diese Menschen sprechen, sondern sie sollen von sich selbst sprechen. Also sie sollen von sich weg erzählen. Und das war mir sehr wichtig, dass sie sozusagen, dass man ihnen auch diese künstlerische Freiheit zugesteht, diese künstlerische Fähigkeit zugesteht und sagt, okay, weil es ist nicht so schwer, eine Kamera zu bedienen. Es war eine relativ einfach bedienbare Digitalkamera. Und die Ansage war, bildet euer Leben ab. Also es gab jetzt keine großen thematischen Vorgaben, sondern das, wie ihr diese Weltwahrnehmung einschätzt, was euch bewegt, was für euch wichtig ist, das bildet ihr ab. Das versucht ihr in bewegten Bildern festzuhalten, um natürlich näher an diese Protagonistinnen auch ranzukommen. Weil wie kommt man nahe ran? Am besten kommt man nahe ran, indem man schon da ist. Also diejenige macht's. Die über sich selbst. Mhm. Und das war sozusagen der Ansatz, nicht über die Leute zu reden, sondern die Leute sollen von sich selbst wegreden.
Und wie haben Sie die Ensemblemitglieder untereinander erlebt? Also es gibt ja Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Sie haben es eingangs schon ein bisschen angerissen, was da sozusagen ja für eine Stimmung am Theater herrscht. Aber wie funktioniert da das Zusammenspiel?
Erstaunlicherweise sehr gut. Also was es sicherlich auch mit den SchauspielerInnen mit Beeinträchtigung zu tun hat. Also sind ja auch SchauspielerInnen drin ohne Beeinträchtigung, aber das harmonisiert hervorragend. Also das hat sicherlich mit dieser Atmosphäre, die ich zu Anfang beschrieben habe, mit diesem Umgang, wie man miteinander umgeht. Also es gibt nicht diese toxischen Verhaltensweisen, die man vom Theater ich komme auch vom Theater, kennt. Das ist da nicht der Fall. Natürlich gibt es einen Intendanten, natürlich gibt es einen Regisseur, es gibt die Gewerke, jeder hat seine Aufgabe. Aber das gemeinsame Miteinander, das funktioniert auf Augenhöhe. Mhm. Und das ist, glaube ich, und auf sehr großem Vertrauen. Und ich glaube, das ist die Grundlage, um gute Kunst, und sie machen gute Kunst am Rambazamba-Theater, zu machen.
Mhm. Das finde ich jetzt interessant, weil damit beschreiben Sie ja auch so das Gegenstück zum Ton, Fall, der halt oft an Theatern herrscht. Das heißt aber trotzdem, um jetzt Vorurteile oder Klischees auch aus dem Weg zu räumen, die SchauspielerInnen werden nicht mit irgendwie Samthandschuhen zum Beispiel angefasst. Das ist
überhaupt nicht.
Einfach eine ganz klare Zusammenarbeit.
Genau, überhaupt nicht. Also sie werden als SchauspielerInnen sozusagen wahrgenommen und nicht in erster Linie als Menschen mit Behinderung. Ja, also entscheidend ist das, was auf der Bühne passiert. Sie machen Kunst. Und natürlich sind sie behindert, das sieht man ja auch, aber das ist kein Makel oder keine Schwachstelle sein, sondern im Gegenteil, das ist eine Bereicherung, wenn man das erkennt und wenn man sozusagen diesen Raum schafft. Deswegen ist auch der Film nicht nur die Protagonistinnen den Raum zu geben, um sich selber zu filmen, um selber aus ihrem Leben zu erzählen, sondern ich als Filmemacher versuche auch den Raum, in dem das möglich ist, also dieses Vertrauen möglich ist, die Atmosphäre möglich ist, damit diese Kreativität und diese Fantasie letztendlich ausgelebt und performt werden kann. Und dazu braucht man einen Raum. Und diesen Raum schaffen alle Menschen drumherum, auch mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung. Also die ganzen Gewerke, die Schneiderin, die Kostümbildnerin, die schaffen diesen Raum, in dem das möglich ist. Und der Film zeigt, dass es möglich ist. Also dass Menschen, die vielleicht zunächst mal von unserer Gesellschaft abgestempelt werden, vor allem bei Menschen mit Resümee 21, die eigentlich so eine wahnsinnig tolle Lobby haben, auch in der Behindertenskala, ja, denen wird nichts zugetraut oder wenig zugetraut, da kann man sehen, was da überhaupt möglich ist, was für Potenziale da schlummern, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Und das Rambazamba-Theater gibt ihnen seit 30 Jahren diese Möglichkeit. Man muss diese Inszenierung angucken, das ist der Wahnsinn. Was da, und das kann man auch im Film ablesen, ein bisschen. Es ist eine harte Arbeit, es ist eine harte Theaterarbeit, ja. Und deswegen brauchen sie manchmal ein bisschen länger. Dieser Probenprozess hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und das sieht man auch im Film, dass am Anfang Koordinationsschwierigkeiten und dann wirbeln die am Ende über die Bühne tänzerisch. Das ist ein Traum. Ja?
Bis
und
zur
das,
Premiere.
Und das, genau, und das zeigt der Film.
Das heißt, er macht ja auch mehrere Ebenen auf. Einmal natürlich so die Einblicke eines Theaters, wie inklusiv es arbeitet, aber auch gleichzeitig auch, welche Räume dadurch entstehen können. Und Sie sagten jetzt, es geht viel um Empathie und Vertrauen, etwas, wovon sich vielleicht andere Theater auch etwas abschauen könnten, um zukünftig einfach für ein besseres, schöneres Arbeitsklima zu sorgen.
Nicht nur Theater, die ganze Arbeitsindustrie kann sich da eine Scheibe abschneiden. Mhm. Also das heißt, also Menschen mit Behinderung sind eine Bereicherung des Arbeitsmarktes, des Lebens, von allem. Und das muss man erkennen.
Und um da vielleicht auch nochmal zu Ihnen zurückzukommen, Frau Pham, was ich auch sehr schön fand, man gibt Ihnen ja auch den Raum dafür zu zeigen, welche verschiedenen Interessen Sie haben. Sie filmen sich einmal und sagen, Sie interessieren sich auch für Malerei oder auch beispielsweise für den Gesang. Sie machen auch Musik. Hier einmal ein Ausschnitt. Ja, was ist das für eine Band und was für Musik machen Sie?
Also ich spiele halt in der 21 Downbeat Band. Also die 21 Downbeat Band gibt es seit 2016, 2017. Und nach kam ich dann aber halt erst viel später. Von mir kam halt heraus, dass Sebastian Ubanski halt zu Leo Solter gesagt hatte, Leo sollte halt unbedingt mich halt nehmen als Sängerin, weil ich 2016 bei das Projekt von Die Brüder Löwenherz halt die Weiße Taube gesungen habe. Und da war Sebastian Ubanski halt so überrascht und hatte total Gänsehaut und fing mit Tränen an, auf der Bühne fast zu weinen. Und Leo halt war dann halt einverstanden, hat er mit mir halt ausprobiert. Und jetzt sind wir jetzt zu 6 Ensembles mit Beeinträchtigungen halt in der Band.
Also ich finde, das zeigt auch der Film sehr schön, was für verschiedene kreative Zusammenspiele es gibt. Abschließend die Frage an Sie, wie gelungen finden Sie den Film?
Also ich finde es ganz gut. Also man hat sehr viel...
Wie, du hättest das anders gesagt.
Kann man mal gucken?
Nein, dann hätte ich dich rausgeschnitten.
Also ganz ehrlich, also mit Sobo ist wohl für mich das zweite Mal zu arbeiten. Also nicht das zweite Mal, sondern halt das erste Mal mit ihm zu arbeiten. Aber als zweiter Dokumentarfilmmacher, den ich gerne mag und... und man hat recht Spaß und ich mag auch die Musiken, die halt in dem Film sind und es hat auch eine gewisse Stärke.
Oh, das ist doch eigentlich fast ein schönes Abschlusswort. Das knüpft vielleicht aber auch noch mal ein bisschen an das an, was mich interessiert hat, an Ihnen, denn Sie waren ja auch im vergangenen Jahr bei uns zu Gast. Da ging es um Ihren persönlichen Dokumentarfilm Bastard in My Mind, ein Film über Todesangst und Ihre Gehirn-OP. Und in Rambazamba, in dieser Doku, nehmen Sie sich ja zurück. Sie kommentieren gar nichts, Sie sind komplett raus. Wie leicht, wie schwer ist Ihnen das gefallen? Und ist das auch das Besondere an diesem Film?
Na, es fällt mir nicht schwer, mich zurückzunehmen, ganz ehrlich. Also im Dokumentarfilmbereich nehme ich mich fast immer zurück. Bei dieser Bastard in Mein Geschichte konnte ich mich nicht rausnehmen, was meine eigene Geschichte war, mein eigenes kleines Drecksleben, das ich da verfilmt habe. Ich finde schon, bei Dokumentarfilmen muss man den Menschen, den Protagonisten auch den Raum geben. Es geht nicht um mich. Ich bin derjenige, der im Hintergrund die Fäden verknüpft. Aber bei solch starken Charakteren, bei so charismatischen Figuren wie beim Rambazamba-Theater, also alle durchweg, dann wäre es ein Frevel, das zu beschneiden und mich dann auch noch sozusagen mit zu inkludieren. Also deswegen war klar, dass die Protagonistinnen und das Theater im Vordergrund stehen und ich mich völlig rausziehe.
Der Film Rambazamba begleitet geistig und körperlich beeinträchtigte SchauspielerInnen sowie nichtbehinderte Ensemblemitglieder über ein halbes Jahr. Man sieht, wie sie zusammen proben bis zur Premiere. Und das Besondere ist, dass sich die DarstellerInnen auch selbst dabei filmen. Die Doku Rambazamba gibt's ab morgen im Kino. Und ich sprach mit Filmemacher Sobo Svobodnik und Schauspielerin Yu Pham. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Danke.